Gottes sagen.
Danke, Stefano. Morgen miteinander. Vielleicht hast du dieses Sprichwort auch schon gehört. Wer den Kuchen ganz für sich alleine will, dem wird es auch alleine übel. Und vielleicht dazu die biblische Wahrheit, geben ist seliger als nehmen, wurde heute ja schon zitiert, wir kennen das. 1904 gab es in St. Louis, USA, eine Weltausstellung. Und da war ein Mann, er hatte syrische Wurzeln, aber er lebte in den USA und er war ein Straßenverkäufer. Und es gelang diesem Mann, er hieß Ernest Hamwi, einen Platz zu ergattern mit einem Essensstand an dieser Ausstellung. Er wollte Fruchtcreme in Zalabias verkaufen. Das ist eine persische Waffelspezialität. Und so ist er hingegangen, hat diesen Stand aufgebaut und hat dann gesehen, dass neben ihm ein Eisverkäufer seinen Stand aufbaut. Und um die ganze Sache kurz zu machen, Ernest hat kaum etwas verkauft. Alle standen beim Glace an. Und der hat verkauft und verkauft und verkauft. Und dann irgendwann hat Ernest entdeckt, dass diesem Glasseverkäufer langsam die Becher ausgehen, Papierbecher. Und jetzt hätte er denken können, oh wow, jetzt wird sich die ganze Schlange dann wegbewegen vom Glassestand zu mir, oder? Hat er aber nicht. Sondern er hat gesehen, da ist ein Problem, vielleicht können wir das irgendwie lösen. Und ihm ist eine Idee gekommen. Da hat er eine seiner Waffen gebacken und hat sie zusammengerollt zu einem Korne. Hat eine Kugel Eis reingetan und hat sie seinem Nachbar als Lösung angeboten. Der Nachbar hat sie dankend angenommen. Und so haben sie nachher den ganzen Tag Eis, Glasse in Waffeln verkauft. Voilà, das erste Eiskorne. Ernest hat es erfunden, tatsächlich. Und er wurde später aus diesem Grund auch reich. Wirklich. Großzügigkeit, das Denken für andere, könnte man hier ableiten, lohnt sich. Lohnt sich unter Umständen sogar finanziell. Ich meine ja, vieles dreht sich um Geld und Großzügigkeit hat auch viel mit Geld zu tun. Und die Bibel, sie spricht sehr viel über Geld. Und sogar der Hebräerbrief, auch in ihm finden wir ein paar Verse, sind zwei, wo über Geld gesprochen wird. Und zwar in Hebräer 13 und ich lese die Verse 5 und 6. Hebräer 13, 5 und 6. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Erstens, unser Umgang mit Geld. Ende April 1980 hat mich mein Chef zu sich ins Büro gerufen. Und ich habe geahnt, was kommen wird. Und ich habe mich gefreut. Und tatsächlich war es so, ich war da im Büro, mein Chef hat gesagt, er hat mir ein Kuvert gegeben, hat gesagt, hier dein erster Lohn. 350 Franken, bar auf die Hand. Und mein Chef hat das wirklich so gewollt, er hat das allen so gemacht. Damals konnte man auch das Geld noch bar beziehen, aber er wollte unbedingt den ersten Lohn, wollte er selber überreichen und dann die Gelegenheit auch nutzen, um noch einmal für die Arbeitsleistung sich zu bedanken. Und ja, ich hatte gearbeitet und ich hatte dieses Geld verdient. Ja, und das Leben, das wartete auf mich. Und für mich bedeutete Geld Freiheit, Unabhängigkeit. Und endlich begann diese Quelle stetig zu fließen. Oder vielleicht auch nur zu tröpfeln. Aber sie war da, oder? Sie war da. Und ja, ich ging ins Leben hinein. Und ich denke, wir wissen alle, Geld spielt in unserem Leben eine Rolle, eine wichtige Rolle. Und es ist nicht nur der Lohn, also ein Geld für das, was wir leisten, für unsere Arbeit, sondern Geld macht es möglich, dass wir Dinge kaufen. Geld macht es möglich, dass wir Dienstleistungen bezahlen können und empfangen dürfen. Und Geld macht uns tatsächlich in einer ganz einzigartigen Weise, und ich spreche von Bargeld, unabhängig von allem anderen. Ich bin diese Woche in eine Garage hineingegangen mit ein bisschen Bargeld in der Tasche und ich habe ein Auto gekauft. Und kein Mensch hat mich gefragt, wie heißt du, wer bist du, können wir bitte deine Personalien noch haben oder so. Sondern sie haben einfach das Geld gesehen und haben mir das Auto gegeben. Natürlich mussten dann schon Verträge noch ausgefüllt werden. Aber Bargeld macht unabhängig. Macht unabhängig. Und das ist gerade in der heutigen Zeit ja tatsächlich wieder ein Mehrwert. Unsere Eltern, sie haben versucht, uns den Umgang mit Geld beizubringen. Und sie wollten wirklich, dass wir lernen, dass Geld von Arbeit kommt. Also, dass man mit Arbeit eben Geld verdienen kann. Und sie wollten, dass wir lernen, dass Sparsamkeit gut ist. Und sie haben sich Mühe gegeben. Und sie wollten, dass wir wissen, dass Schulden machen nicht gut ist. Und auch da haben sie sich Mühe gegeben. Diese Werte, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit, die wurden bei uns hochgehalten zu Hause. Und ja, ich denke, es sind gute Werte. Aber Geld ist eben nicht nur etwas, was uns unabhängig macht oder etwas, was man einfach braucht, was nützlich ist, sondern Geld kann durchaus auch eine gewisse Faszination auslösen. Es kann uns ziehen. Denn wenn man Geld hat, dann bedeutet es Möglichkeiten. Ich kann. Ich habe ja. Und es kann auch Macht bedeuten. Denn wenn man viel Geld hat, dann hat man eben auch hier einen längeren Hebel. Und aus solchen und aus anderen Gründen ist es auf jeden Fall sehr gut möglich, dass sich unser Herz eben an Geld hängt. Geldliebe, so sagt es unser Vers. Unser Herz liebt das Geld. Und ich denke, es ist für uns alle klar, nicht das Geld ist das Problem. Geld ist neutral. Sondern unser Herz ist das Problem. Die Liebe zum Geld ist schlecht. Das ist das Problem. Und wenn wir dieses Wort Geldliebe hier, was in der Bibel hier steht, in Hebräer 13, Vers 5, nehmen, dann entdecken wir, dass es ganz speziell aussagt, dass es die Liebe ist, dass man eben Geld nicht mehr weggeben möchte. Also man könnte auch mit Geiz übersetzen. Und das hier ist ein Problem. Und wenn man Geiz zusammenbringt mit Habsucht, was dann die Emotion ist, mehr und mehr und mehr zu bekommen, wenn man das zusammenbringt, dann hat man dieses Gesamtkonstrukt von dem, was Geld oder eben der Reiz des Geldes ausmachen kann. Aber die Bibel warnt uns hier tatsächlich. Denn Paulus, er geht da ganz in die Tiefe und er sagt in Kolosser 3, Vers 5, Habsucht, Geld, es ist Götzendienst. Götzendienst. Und er warnt uns also hier auf einer geistlichen Ebene. Passt auf, Götzendienst bedeutet, wir geben etwas den Platz in unserem Herzen, was eigentlich nur Gott alleine haben sollte. Und davor warnt uns hier Paulus. Und damit beginnt das Problem mit Geld, wenn es wirklich so tief geht. Auch Jeremias Gotthelf hat in seinen Büchern das Geld immer wieder thematisiert, ausführlich thematisiert. Und wir werden uns heute einen Ausschnitt aus dem Film Uli der Pächter anschauen, wo es Jeremias Gotthilf gelingt, diese Habsucht auf eine ironische Art und Weise auch so darzustellen, wie er es gerne vermitteln möchte, nämlich eben als etwas, was nicht gut ist. Und die Situation stellt sich so dar. Uli, Er ist ja Pächter. Das bedeutet, er hat diesen Hof, den er bewirtschaften darf, der gehört nicht ihm selber, sondern er muss dafür jährlich ein Entgelt, also ein Zinsgeld bezahlen und dafür darf er diesen Hof bewirtschaften. Und Ueli spart, damit er dieses Pachtzinsgeld zahlen kann. Er kann das auch zahlen. Und Jockeli, dem gehört der Hof, der bekommt dieses Geld. Aber Jockeli hat jetzt festgestellt, dass immer, wenn er Zinstag ist, dann kommen sein Sohn und sein Schwiegersohn und die wollen auch etwas abhaben, und zwar so viel wie möglich. Und so hat er sich die Idee in den Kopf gesetzt und hat mit Ueli abgemacht, zahl mir doch den Zins dieses Jahr ein bisschen früher, 2-3 Tage, weil er gerne auch etwas Geld behalten möchte. Und das sehen wir uns an, wie das dann passiert ist.
Dann war ich noch vor, ich sehe es noch heute. Der Betttag, den müsst ihr nachschauen im Kalender. Aber wenn das Zeistag ist, das wissen wir auswendig.
Das tücht mich da, du wüsstest, was mich da herführt.
Und meine Wenigkeit, ich finde es fein, dass es keine langen Präliminarien braucht.
Red Deutsch, du.
Um mich kurz zu fassen, ich könnte hier wieder einmal einen grösseren Posten Bauern einkaufen. Und statt zu fremden Leuten zu gehen, wo man nur vorläuft, übers Ohr gehauen zu werden, wende ich mir vertrauensvoll an meinen Schwiegervater. Ja. Es handelt sich nicht um ein Darlehen, sondern um eine erstklassige Investierung. Mit einer Gewinnbeteiligung. Sagen wir, ja, 20%. Und wenn ich selber daran verdiene, kommt es ja letzten Endes deiner lieben Tochter, meiner lieben Frau, unserem lieben Elise zu gut.
Solches Klaffer gibt es bei mir nicht. Du weißt, Vater, es ist in den besseren Häusern heutzutage der Brauch, dass die Eltern, wenn sie alt werden, nicht mehr kapitalisieren. Sie lassen ihren seinem Sohn zukommen. Ich will nicht auf der Schande sein. Mit 400 Taler bin ich zufrieden. Banger soll dir gehören.
Um noch recht und ordentlich in den Tochtermann zuzukommen.
So. Und das wäre alles. Hallo? Wenn das so gemeint ist, können wir es ja kurz abtun. So.
Persönlich beten, gut tun.
Ja, was Teufels soll das heißen?
Wer nichts hat, kann nichts geben. Ist mir selber gerade Angst dabei. Aber der Ruhe ist nicht bei Geld, weil ich habe müssen stündigen.
Das ist nicht möglich.
Was verflümmelt der Millions? Die hingere Schublade gesehen.
Ja, mach nur.
Du hast noch recht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass man hier die eigenen Kinder beschießt. Zum Nutzen von Freunden fetzeln, die uns unsere Sachen abstellen.
Aber warte noch mal.
Schau dich da oben. Three hundred.
700. 800.
So, jetzt haben wir dich.
Finger
weg! Das ist mein Geld! Ich will ja mehr ab!
Auch für Jeremias Gotthelf waren die beiden Werte Arbeit und Sparsamkeit ganz wichtig. Es waren sogar Leitwerte unter anderem, die dazu führten, dass das Leben gelingen würde und das Leben wirklich zu Erfolg führen würde. Ich bin überhaupt immer wieder ganz neu erstaunt, je mehr ich über Jeremias Gotthelf nachdenke, wie tief er gedacht hat und wie umfassend er seine Werte weitergegeben hat und auch an was alles er gedacht hat. Also wirklich, da ist ein Theologe da und ich würde gern eigentlich einmal ein theologisches Buch von ihm lesen. Er war ja Pfarrer, aber das gibt es glaube ich nicht. Aber ein Theologe, der wirklich so viel verstanden hat. Wirklich viel verstanden hat. Und er hat nicht nur die Bibel verstanden, er hat auch verstanden, das umzusetzen in Geschichten. Und in Geschichten, die das Leben zeigen und sie zu seiner Zeit so weiterzugeben, dass die Leute das ganz wunderbar, ohne Probleme, gerne aufgenommen haben und sich entsprechend auch prägen haben lassen. Sei es durch seine Bücher zuerst oder eben auch später durch seine Filme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Wert der Arbeit, den er in seinen Büchern protegiert, dass dieser Wert er eigentlich schon direkt von der Reformationszeit her hatte. Es war ja bereits Martin Luther, der die Arbeit ganz neu theologisch fundiert hat. Und er hat gesagt, Arbeit und vor allem das Handwerk, das ist Dienst an Gott. Dienst an Gott. Und jetzt hat der Müller immer noch sein Korn gemahlen, aber er hat es für Gott gemacht. Und der Landwirt hat immer noch die Felder bestellt, aber er hat es als seine Berufung gesehen. Das hat sich geändert durch die Reformation, vor allem durch Martin Luther. Und Calvin hat das noch vertieft und hat das noch weiter ausgeprägt. Und wir kennen ja vielleicht auch der Calvinismus. Die Arbeitsethik des Calvinismus, die führt zu Reichtum. Das ist eigentlich, wie soll ich das sagen? Das ist eine Aussage, die Max Weber, ein berühmter Soziologe, um 1900 herum getätigt hat in einer Untersuchung, die er gemacht hat. Und die Werte im Calvinismus, die waren auf Arbeit aufgebaut. Lange schaffen, viel schaffen und dann natürlich auch mit den Finanzen planen, vorsorgen und sie immer wieder reinvestieren. Immer wieder reinvestieren und so auch loszulassen, Risiko einzugehen. Und das hat die Calvinisten wirklich zu gutem Reichtum, zu gutem Wohlstand gebracht. Und so ist natürlich, das gilt auch für heute noch, eine vorausschauende, vorsorgende Finanzplanung, das ist einfach weise. Das sollten wir machen, wenn wir das können, auf jeden Fall zu empfehlen. Die Frage, die sich aber hier jetzt in diesem Punkt stellt, ist eine andere. Was ist mit deinem Herz? Hängt dein Herz am Besitz, an Geld, an Wohlstand, an Vorsorgegeldern, an Reichtum? Das zu prüfen ist nicht so einfach, aber ich möchte einen ganz kleinen, subjektiven Test mit euch machen. Es gibt diese Geschichte in der Bibel, diese Erzählung, wo es einen Mann gibt, der, von dem es dann heißt, er ging hinweg und war traurig. Die einzige Person, die von Jesus, von der wir das wissen, weggegangen ist und dann traurig gewesen ist. Und zwar ist dieser Mann gekommen zu Jesus und hat Jesus gesagt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Jesus hat mit ihm über die Gebote gesprochen. Und der Mann hat gesagt, halte ich alle. Ich halte alle Gebote. Und dann hat Jesus seinen Punkt gefunden. Und es gibt im Leben von jedem einzelnen Mensch gibt es solche Punkte. Und Jesus wird sie finden. Und er hat ihn angesprochen und er hat gesagt, okay, das ist super. Dann geh hin, verkauf all deinen Besitz, verschenk ihn den Armen und komm und folge mir nach. Und dann ist dieser Mann traurig von Jesus weggegangen. Und es heißt, er hatte viel Besitz. Sein Herz hing mehr am Geld als an Gott. Und jetzt der Test. Ich werde euch natürlich nicht auffordern, alles zu verkaufen und hierher zu bringen. Natürlich nicht, das ist auch nicht der Inhalt dieser Schriftstelle. Aber, überlegt ihr doch einfach mal, gedanklich, hypothetisch, theoretisch, wie viel von deinem Besitz, von deinem Vermögen oder von deinem Geld wärst du bereit für Jesus loszulassen? Und ich glaube, wenn du dir das einfach nur gedanklich machst, dann wirst du bereits dann feststellen, wie sehr oder ob überhaupt dein Herz an deinem Geld hängt. Zweitens, Gott versorgt uns. Während die Gründe für Habsucht von Macht über Ehrgeiz, vielleicht auch zu Angst, ein ganzes Spektrum bedeuten, also hinterlegt sind, die Gründe für Habsucht sind das, ist es bei Geiz fast immer die Furcht vor Verlust, die Furcht vor Mangel oder eben Angst auch um das Überleben. Und ja, zugegeben, ich kann das auch nachvollziehen. Es ist nicht einfach heute. Das Leben hat hohe Anforderungen und die Fixkosten, sie sind groß. Und ja, und dann gibt es noch all diese Dinge, die wir eben auch haben sollten, die uns vielleicht auch von der Werbung so bewusst gemacht wird, dass wir sie haben sollten. Und wir streben danach. Es ist also viel, dass wir brauchen müssten und es ist oft sehr kostspielig. Aber je intensiver wir unsere Gedanken genau in diese Richtung lenken, desto tiefer werden wir als ganze Menschen und wird unser Lebenswandel, und das ist ja das, was die Bibel hier sagt, unser Wandel soll ohne Geldliebe sein. Also im Gesamten, was wir tun, desto mehr wird unser Lebenswandel ausgerichtet nach Reichtum, nach Geld oder auch nach Sorgen. Wie können wir das bezahlen? Und so weiter. Und das sollen wir nicht. Denn genau hier passiert eben das mit dem Götzendienst dann. Und der Widersacher bekommt da auch tatsächlich eine gewisse Macht. Und wir können mit unserer Haltung können wir dem begegnen. Hebräer 13, Vers 5 sagt, lasst euch genügen an dem, was ihr habt. Genügsamkeit. Es reicht. Gott möchte uns versorgen. Einen Lebensstil von Genügsamkeit, den müssen wir uns vielleicht manchmal auch ein bisschen einüben. Und der beginnt, indem wir einen Paradigmawechsel vornehmen und zuerst wegschauen von dem, was wir alles haben möchten oder sollten und hinschauen auf das, was da ist. Wegschauen von dem, was wir gerne hätten, hinschauen zu dem, was da ist. Und dann könnten wir uns wirklich dazu bringen, eine Haltung der Dankbarkeit für das, was da ist, zu entwickeln. Einfach, indem wir es tun. Danke, Jesus, dass ich heute Morgen aufstehen habe können. Danke, Jesus, für das Wasser, das aus meinem Hahn in meiner Wohnung kommt. Danke, Jesus, dafür, dass die Wohnung warm ist. Danke, Jesus, dass ich überhaupt eine Wohnung habe. Danke, Jesus, für das Auto, das ich habe. Danke, Jesus, für meine Familie. Danke, Jesus, für all das, mit dem du mich beschenkst. Danke vielmal dafür, dass ich zu essen habe, Kleider habe. Und wenn wir das üben, immer wieder, und den Blick auf das richten, dann ist das der erste Schritt, der uns einfach frei macht. Frei macht von unserer Beziehung oder von unserer ungesunden, wenn denn so eine Beziehung da ist, ungesunden Beziehung zu Geld oder zu Wohlstand. Und wir entziehen so auch dem Widersacher jedes Recht. Und es gibt ja nicht nur genügend Grund, Gott dankbar zu sein und ihm Danke zu sagen, sondern Gott fordert uns auch auf, das zu tun, weil er sagt, ich werde für dich sorgen. Ich werde für dich sorgen. Im Hebräer formuliert es sich so, es heißt dann im Vers 5, zweiter Teil, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist meine Hilfe. Gott hilft uns. Ich will mich nicht fürchten. Was sollen wir Menschen tun? Gott ist unsere Hilfe. Er weiß, was wir brauchen. Wir lesen das in der Schrift überall. Matthäus 6 zum Beispiel. Gott will uns versorgen. Er ist unsere Hilfe. Und er sagt das hier zu. Ich will dich nicht verlassen und dich nicht loslassen. Und das betont er auf eine Art und Weise, die ich hier eigentlich einzigartig finde. Der Text, der sagt es so. Noch einmal. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Wenn wir aber vom griechischen Text her kommen, dann müssten wir das eigentlich ungefähr so lesen. Keinesfalls werde ich dich aufgeben oder dich loslassen oder von dir ablassen. Und nicht, und noch einmal, keinesfalls werde ich dich verlassen oder im Stich lassen. Gott sagt hier dreimal nein. Nein, ich werde dich nicht loslassen. Nein, niemals. Nein, werde ich dich verlassen. Das werde ich nicht tun. So stark kommt das daher. Und um das noch einmal zu betonen, eine Übersetzung aus einer englischen Bibel, die liest sich so, Amplified Bible, die liest sich so, ich werde dich in keiner Weise im Stich lassen, dich nicht aufgeben oder dich ohne Unterstützung zurücklassen. Ich werde dich in keiner Weise hilflos lassen, noch im Stich lassen, noch dich im Stich lassen. Sicher nicht. Der Translator, den ich benutzt habe, der hat aus Mangel an Wörtern hat er dreimal nicht im Stich lassen genommen. Aber so stark ist die Zusage Gottes. Er will für dich sorgen. Er will schauen, dass es dir gut geht, dass es dir richtig geht. Das, was du nötig hast, das will er dir geben. Kennst du das? Hast du diesen gütigen Gott, der für dich vorhersieht, der für dich sorgt, auch schon erlebt? Ich hoffe das sehr stark. Drittens, gestalte deinen Lebensstil großzügig. Zu vertrauen, dass Jesus für uns sorgt, ist auf jeden Fall dieses Fundament, auf dem wir aufbauen können für einen großzügigen Lebensstil. Und wenn man großzügig ist, dann hat Geiz gar keine Chance. Geiz hat keine Chance, wenn man großzügig ist. Ich durfte in meinem Leben einige Menschen begleiten auf ihrem Weg mit Jesus. Und darunter war ein Mann und der ist einmal zu mir gekommen in dieser Zeit und er hat mir ziemlich offen gesagt, ich habe ein Problem, Emil, ich bin geizig. Und dann ist mir sofort in den Sinn gekommen, okay, wie war das bei mir? Ah ja, genau. Und dann habe ich ihn gefragt, investierst du etwas von deinem Geld regelmäßig in den Bau des Reiches Gottes? Und danach, bei mir ist in den Sinn gekommen, als ich das gemacht habe, hat sich in meinen Finanzen sofort etwas verändert. Vorher Vorher war es immer wieder so passiert, oder hat es zumindest immer wieder einmal geben können, dass Ende des Geldes noch Monat übrig war. Und als ich begonnen habe zu investieren von dem Geld, das ich fast schon zu wenig hatte, hat sich das gedreht und Ende des Monats war noch Geld übrig. Und deshalb habe ich ihm damals diesen Rat gegeben und habe ihn gefragt, investierst du? Und er hat gesagt, ja, mache ich. Und es tut mir jedes Mal so weh. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Idee, prüf das. Aber überleg dir doch mal, du hast eigentlich ja genügend Geld, du könntest das, was du investierst, in das Reich Gottes verdoppeln. Und er hat das gemacht. Er hat das geprüft und er hat das gemacht und hat über einige Zeit, es waren wahrscheinlich mehrere Jahre, doppelt so viel investiert. Und ich habe ihm auch gesagt, und sag jedes Mal Danke für das, was du investieren kannst, weil das können nicht viele. Und es war 3 Monate oder 4 Monate, dann ist er gekommen und hat gesagt, ich gebe gern. Ich gebe gern. Geiz hat keine Chance. Aber Großzügigkeit bedeutet ja nicht nur, dass wir großzügig mit Geld sind, sondern Großzügigkeit soll auch ein Lebensstil sein. Und Großzügigkeit bedeutet vielleicht auch, dass wir großzügig Wissen teilen und sehen, dass sich dadurch das Wissen bei uns auch vermehrt. Es bedeutet vielleicht auch, dass wir ein offenes Ohr teilen und sehen, wie Beziehungen und Freundschaften dadurch entstehen. Es bedeutet vielleicht auch, dass wir Vertrauen teilen und erleben, wie uns Achtung entgegengebracht wird. Weil eben Großzügigkeit sich lohnt. Großzügigkeit ist ein biblischer Wert. Die Schrift ist hier sehr, sehr klar. Wir lesen, wir haben das ja schon jetzt 2-mal gehört heute, aber wir lesen das in unserer Bibel, in Apostelgeschichte 20, Vers 35, und das fundiert das Prinzip, das biblische Prinzip, das wir hier haben. Geben ist seliger als nehmen. Oder in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Und es geht da noch weiter. Oder in 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Das gilt für die Landwirtschaft ganz besonders auch. Aber es gilt für uns alle. Wer aber reichlich sät oder segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Das biblische Prinzip. Geben und wir werden auch gesegnet werden dadurch. Das bedeutet nicht immer, dass dann Geld zurückkommen muss, aber Segen kommt zurück. Auf jeden Fall. Aber Großzügigkeit ist nicht nur deshalb ein guter Wert, den wir leben sollen und dürfen und können, weil es ein biblisches Prinzip ist, sondern weil einfach Gott großzügig ist. Weil es ein großzügiger Gott ist, den wir haben. Wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich 2 Hölzer geschaffen. Ein hartes und ein weiches, weil ich gedacht habe, das braucht es wahrscheinlich. Aber Gott hat hunderte von Bäumen geschaffen, verschiedene Hölzer. Oder wenn wir auf die Wiese schauen, dann sehen wir Blumen, verschiedenste Blumen in unterschiedlichen Farben. Oder wenn wir nachts in den Himmel hinaufschauen, weshalb sehen diese Sternbilder nicht alle gleich aus? Es wäre doch okay gewesen, wäre auch schön. Oder? Gott ist großzügig. Oder wenn wir uns Menschen anschauen, keiner ist gleich wie der andere. Schneeflocken. Wir wissen das. Sehen können wir es nicht. Aber jede Schneeflocke ist ein Unikat. Es gibt keine 2 gleichen Schneeflocken. Weshalb? Gott ist einfach großzügig. Er teilt aus, er ist so. Und deshalb lädt er uns ein, diese Werte zu übernehmen und uns großzügig auszurichten. Ich habe gerade diese Woche ein Beispiel gehört, was das einfach auslösen kann, auch manchmal in kleineren Dingen. Das ist Sabrina Menzi. Sie ist Lehrerin und sie ist die Tochter von Claire und Dani Menzi, die bei uns da sitzen in der Gemeinde. Und sie hat mit ihrer Klasse, ich glaube letzten Sonntag war das, am Glamour Stadtlauf gewonnen. Haben sie etwas Geld bekommen? Dann hat die Lehrerin mit den Schülern gesprochen und gesagt, was sollen wir damit tun? Jemand hat aufgestreckt gesagt, ja, Kino. Und jemand hat eine andere Idee und noch eine Idee ist zusammengekommen, aber Sabrina hat bereits sich Gedanken gemacht darüber. Und dann hat sie ihrer Klasse gesagt, hey, wir haben doch schon so viele schöne Dinge gemacht. Sollten wir nicht dieses Geld mal für etwas anderes aufwenden? Und sie hat ein Stück Video gespielt von der Verteilaktion, der Päckli-Aktion. Und in diesem Ausschnitt ist zu sehen gewesen, wie Kinder sich über die Päckli, die sie erhalten, freuen. Und nach diesem Ausschnitt hat sie die Kinder einfach gefragt, hast du dich schon einmal so gefreut, wenn du ein neues Zahnbürstchen bekommen hast? Und dann haben die Kinder Feuer gefangen. Und sie haben gesagt, wir wollen Päckli machen. Und sie haben Päckli gemacht. Und dieses Feuer hat sich wellenartig weiter bewegt. Hin zu Lehrerkollegen, hin zu den Eltern auch, die das unterstützt haben. Dann haben sie noch Firmen angeschrieben und Lederach hat gespendet, Trisa hat gespendet, die Wallenstädter Landfrauen haben gespendet und haben mitgemacht. Manche sind begeistert rausgegangen, haben erzählt von dieser Aktion. Dann haben sie nochmals Geld bekommen und es hat Kreise gezogen und Wellen geschlagen. Einfach wegen diesem einen Entscheid. Nein, wir tun dieses Geld nicht in unsere Klassenkasse, sondern wir könnten etwas anderes machen. Stellen wir es Gott zur Verfügung. Großzügig sein. Einfach diesen Wert. Und ich glaube, die größte Freude haben die Lehrerinnen und die Kinder selber. Und das ist so oft genau dann der Fall, wenn wir großzügig eben auch sein können. Und so möchte ich euch ermutigen heute, lebe großzügig, mach es zu deinem Lebensstil, aus tiefster Überzeugung, weil du hast einen großzügigen Gott. Amen.